Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Ich weiss gar nicht, wo anfangen. Heute ist irgendwie alles anders. Mövenpick feiert dieses Jahr das 75-Jahr-Jubiläum. Darum haben wir einen ganz besonderen Gast, der lange Chef-Einkäufer war bei Mövenpick Wein. Und heute diverse Titel hat, wie Weinpapst oder Bordeaux-Papst, wie Entertainer oder wie Apostel. René Gabriel, herzlich willkommen.
Danke vielmals. Ich bin aber alles nicht mehr, ich bin jetzt Weinrentner.
Was jetzt?
Ja, sicher.
Weinrentner, noch einen neuen Ausdruck.
Ja, aktiver Weinrentner nenne ich mich aktuell.
Ich wollte dich jetzt gerade fragen, welches wäre dein liebster Ausdruck gewesen, aber dann hast du den schon selber gegeben.
Ja, das heisst, ich bin noch nicht ganz am Aufhören, aber ich bin mir bewusst, dass es einen Übergang gibt momentan. Man kann nicht immer Vollgas geben.
Ja, das ist sicher keine schlechte Erkenntnis. Gaston, gar noch nicht Grüezi gesagt, Entschuldigung.
Hallo Elena. Hallo René.
Hallo. Hi.
Aber wir Rentner, das klingt schon noch cool. Das könnte ich mal ins Auge fassen. Ich bin noch nicht ganz so weit, aber es klingt ziemlich leise.
Es geht leider nicht. Ich habe das Copyright.
Ah nein, ja. Hallo.
Ich habe beim Bundesamt zur Vergeistungseigentum
okay, dann machen wir heute hätte ich, wie sagt man dem, de vin quoi.
Ja, ja.
Würdest du das Französisch auch noch gerade einschliessen?
Also von Wein wird er sicher nie Rücktritt machen, solange mir das schmeckt. Vielleicht muss man das mal ins Altersheim liefern sogar, wer weiß.
Darf
man
das?
Also die Idee wäre
da. Gibt es denn nur noch Evian Blöterli? Du musst dann schauen,
dass du das irgendwie... Deal machen,
ich kann es gerade sagen, dann musst du ein bisschen vorher reden.
Bei mir eine Ausnahme.
René, wir fangen jetzt aber gleich ein bisschen vorne an. Wenn du zurückdenkst an deine Zeit bei Mövenpick Wein, was waren so die prägendsten Erinnerungen gewesen?
Begegnungen mit dem Ueli Prager, das ist sicher
hat ich ja eingestellt,
ist für mich eine faszinierende Persönlichkeit gewesen. Nicht nur vom Wein, auch von der Gastronomie. Ich habe ihn schon damals als Koch wahrgenommen. Er ist natürlich auch im Übrigen gegessen und hat jetzt sein Reis Casimir gehabt oder einen Crevette-Cocktail oder Startar.
Startar,
das ist einfach, das hat auch gut zu Wein gepasst, muss ich sagen. Und er hatte ja damals schon Wein im Offenausschank gehabt. Und das waren die ersten Begegnungen gewesen. Wobei, lustigerweise, habe ich ihn nicht in einem Übrigen getroffen, sondern er ist damals zu mir gekommen, ins Gasthof Kreuz in Sempach und hat mich besucht.
Also ist die gegessen?
Er hat gehört, dass ich eine schöne Weinkarte habe. Er hat gehört, dass ich verrückte Degustationen mache. Und er hat mir gesagt, ja Gabriel, warum können Sie das da in dem Kaffee? Und ich habe die Akademie der Wein in Zürich und wir bringen das nicht an, was Sie machen. Und ob ich echt Lust habe, mit ihm irgendetwas zu machen. Und ich habe gesagt, nein, ich bin Wirt und Koch. Das ist mein Herz und Wein ist mein Hobby.
Also er höchstpersönlich ist dich quasi abwerben oder anwerben?
Ja, er hat also gesagt, es könnte etwas geben mit uns. Und warum, dass ich jetzt so, dort sage ich ja introvertiert, weil dort müssen die Leute zu mir kommen. Und wenn ich möbig wäre, könnte ich extrovertiert sein. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, Connections. Und wir hatten den Besitzer, ich hatte einen Pachtvertrag gehabt, mitteilt, dass Kreuz verkauft worden ist. Und dass ich mir etwas Neues suchen musste. Und ich weiss nicht, warum das so war. Am anderen Morgen hat Ueli Prager angerufen und gesagt, er möchte bei mir das Nachtessen.
Hat es gespürt?
Ja, ob sich etwas anderes gegeben hat. Und hat gesagt, mal, jetzt können wir darüber diskutieren.
Das ist nicht wahr. Am Tag drauf?
Am Tag drauf, am anderen Tag.
Fügig, glücklich, fügig. Sag noch ganz kurz, du hast gesagt, eben verrückte Degustationen, die du dort gemacht hast. Wie muss man sich die vorstellen?
Es gibt ja einen Wein, der heisst Chateau Latour in Pauillac. Das ist ein Premier Grand Cru Classé. Und von dem habe ich relativ viel gesammelt und habe dann auf Chateau Latour angerufen mit meinem damaligen noch... Also mein Französisch war noch schlechter, sagen wir es so. Und dann habe ich angerufen, hat den Herr Jean-Paul Gardère verlangt. Den habe ich kennt von Degustationen, die man gemacht hat mit der Akademie de Vin. Er hat gesagt, Monsieur, vous venez en Suisse, Degustation, Chateau Latour, 45, also 45, 83. Er hat gesagt, 83? Er hat gesagt, ja, 24, 3. Der Franzose, der komische... Ich habe gesagt, 45, 43. Ich habe gesagt, 45, 47, was tönt er auf? Ich habe gesagt, 45, 47, Garantuit, Garantneuf. Und er hat gesagt, Chevier. Er hat gesagt, ich komme. Ja. Er ist dann gekommen und er war befreundet mit dem Ueli Prager und hat dann am anderen Tag mit dem Ueli Prager abgemacht, wo ich eigentlich nie Dutzig war. Ich hätte mir das eigentlich noch so heimlich gewünscht, aber er war so eine Respektperson und hat dann das auch geschätzt. Und dann sind wir eigentlich so ja, näher ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, Herr Prager, ich bin bereit, ein Jahr für Möbig zu arbeiten, aber ich wollte einfach nach einem Jahr wieder reden. Ich wollte nicht jetzt etwas werden und ich bin gleich noch ein bisschen hoch und ich weiss nicht, ob das ist, oder? Aber es war es dann. Das Beste, was mir passieren konnte, mit meiner Weinliebe, die ich auch ausleben konnte. Und ich war also nicht ein schwarzer Schaf, aber man hat mich einfach machen. Ich war ein bisschen spezieller innerhalb von dem. Heute ist es ja geregelt mit den Jobs und ich kann einfach machen. Man hat mich
grüne Wiese.
Ja, ja.
Also hast du nicht mehr Zeit aufschreiben, um 7:30 kommen und
am Mittag. Er hat gesagt, ich sei der Außenminister.
Ah.
Also ich bin halt dann eigentlich möglich auch ein bisschen im Wein repräsentiert. Ich durfte eine Galionsfigur werden. Heute fehlt einem das ein bisschen. Die Leute haben einfach den sogenannten Job aus der Visitenkarte. Es sind aber so Persönlichkeiten, die eigentlich danken möglich zusammen mit dem Wiener. Das vermisse ich leider ein bisschen heute. Mhm. Aber vielleicht wollen sie es auch nicht.
Aber es ist auf der ganzen Welt ein bisschen so, nicht nur.
Ja, möglicherweise. Ich habe natürlich noch viel gemacht nebendran. Mhm. Ich habe ja noch die Akademie den Weg geleitet, ich habe Degustationen gemacht, ich habe Weinreisen organisiert, ich habe den Weinwisser rausgegeben, selber privat Veranstaltungen gemacht, Raritätenproben, wo mit Wein, die man übrigens nicht gehört, aus meinem Keller raus. Mhm. Und es war eigentlich eine ganz verrückte Zeit mit ganzen Haufen verschiedenen Sachen. Ich habe nie ein persönliches Klumpenrisiko gehabt, in dem Sinn.
Das ist ja grossartig, wenn wir anstossen.
Oh, unbedingt.
Ja. Auf deinen 30-Stunden-Tag oder so.
Du hast Wein ausgelesen. Mit was dürfen wir anfangen?
Wir fangen an mit einem Federspiel aus der Wachau. Das ist unsere zweite Heimat. Santé. Einer der Lieblingsweine von meinem Schatz, von der Karin. Mhm. Und wir sind jetzt gerade ab nächster Woche in der Wachau. Das ist übrigens zwischen Linz und Wien. Und dort macht Ton auch so einen Knicks. Viele, die noch nie da sind, können sich nicht vorstellen, wo das ist. Und man sagt ja, dass es einen guten Wein gibt, muss das Rebenswasser sehen. Oh, und die schauen die an, praktisch alle auf Donau runter. Und das sind alles Weine, die keine Barrique brauchen. Das ist eigentlich schön. Das sind wirklich einfach Trauben, fermentiert. Vielleicht eins im grossen Holzfass. Und dann kommen die Flaschen. Und die schmecken so autochton auf eine Art. Und man kann das sogar auch blind, könnte man das jetzt herausfinden. Und man hat dort den Riesling, das haben die Jüngeren lieber, ein bisschen pfeffrig, ein bisschen wiff. Und das haben wir jetzt einen grünen Feldliner. Da sage ich, das ist eigentlich das Beste, was in einem Gordon Bleu passieren kann.
Oder
einem Wiener Schnitzel.
Jetzt kommt ein Wiener Schnitzel an.
Und der Knoll, das ist einer von meinen Lieblingsproduzenten. Es lohnt sich vielleicht einmal für die, die den Knoll nicht kennen, die Etiketten anzuschauen. Man hat den Heilig Urbanus drauf. Mhm. Und was man nicht sieht, ist der Spruch, der geht quer über die Etikette und heisst, tut mir ja den Wein nicht taufen, lasst ihn doch als Heiden laufen. Nur der Durst soll christlich sein, denn so ehret ihr den Wein. Ja,
das ist
ja
unglaublich.
Bis Landels nächstes gekommen, ich habe so gedacht, es ist wie ein Elefant. Grüne Feldliner ist so weich, anmutig, hat doch eine schöne Frucht, aber auch würzig. Also wenn man jetzt dran schmeckt, jetzt ist ja gerade Marillenzeit in der Wachau, das heisst Marillenknödel. Jetzt läuft mir gerade das
Sommer an. Ja, mir auch.
Da gibt es einen ganz schönen Beginn von einem Kochbuch von der Liesel Wagner-Bacher, vom Landhaus Bacher. Die sagt, der Beginn von einem Marillenknödel heisst, man nehme eine reife Marille, entferne den Stein und ersetze ihn durch ein Stück Würfelzucker. Ich finde das so sinnlich, dass nachher dann einfach ein bisschen Kalorienbomben entsteht, aber es fährt einfach mal so an. Das würde es da auch passen dazu, oder auch ein Fisch. Und sind sehr universelle Wein. Und jetzt musst du schnell etwas sagen, dass ich einen Schluck nehmen kann. Weißt du,
also gut, ich glaube, Elena sagt etwas. Aber es ist wirklich ganz ausgezeichnet. Du bist nicht so auf dem Weissen, gell? Aber sag mal, ich finde, es schmeckt mega
ganz fein.
Ganz ein feiner. Mhm. Aber einfach so trinken würdest du schon auch, oder?
Du darfst auch schlürfen. Du darfst auch einen Schluck nehmen.
Ich nehme dann sicher nur einen Schluck.
Es braucht uns gar nicht, wir können dir einfach zuhören. Wir können dir das Mikrofon geben und eine Stunde geben und wir können dir einfach nur zuhören. Es ist Wahnsinn, das ist genau das.
Warum so kommt es noch?
Immer beschreiben von dir, wie du die Geschichten erzählst über Trauben, wo man das Wasser sieht, dann gibt es einen guten Wein. Das ist ja genau das, was dich ausmacht. Du gehörst ja, das kann man sagen, zu den 20 wichtigsten Weingrössen auf der Welt. Du bist im deutschsprachigen Raum Nummer 1. Wie wird man das, René? Du hast vorher aus deinem Leben erzählt, eben, es ist viel Leidenschaft. Aber wie wird man das?
Es gibt ganz viele Degustatoren, die vielleicht besser sind als ich.
Was ist besser denn?
Besser, wo sagen genau wir, im Degustieren, im exakt, fast militärischer Abfolge degustieren. Aber meine Bücher haben immer Bordeaux total geheissen. Und total sehe ich als umfassend, dass es mir auch gelingt, vielleicht die Aura mit einbeziehen, wie mit einer Geschichte zu verbinden, Begehrlichkeiten zu lösen. Und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig gewesen, weil man kann jetzt sagen, der Wein hat jetzt so ein helles Gelb mit ein zitronengrünen Reflexen drin. Er duftet sehr fein, ist vielschichtig.
12,5% Alkohol.
Und auch noch, ja, das aber Alkohol können wir nachher auch noch reden, da habe ich ganz so dezidierte Meinung dazu, aber ich finde, das ist jetzt einfach, Knoll ist so der Urtypus von einem Wachauer Weisswein und bei uns hat es immer Knoll im Kühlschrank und ich gehe sogar so weit, und das muss ich mich schon entschuldigen, dass es vielleicht ein bisschen dezidierlich tönt, aber für mich ist es ein Kühlschrank ohne Knoll ist ein scheiß Kühlschrank. Ja, es muss einfach ein Knoll drin haben. Hervorrat. Und sonst muss man sagen, der Kühlschrank ist kaputt. Jetzt dann fehlt einfach der Knoll.
Und das Gleiche kann man eigentlich über einen Keller sagen, wo es kein Bordeaux drin hat. Muss ja zugeben. Also roten.
Ja, das ist ja so. Ja.
Kann man ja eine Analogie sehen, wir verstehen es. Hervorragend. Also, Elena, schau ich nicht so
an. Bordeaux ist kein Zwang. Ich glaube, wichtig ist, dass wenn jemand unterwegs ist und eine Weinliebe hat, dass er sich selber findet. Und wenn jetzt jemand gerne Italiener hat und ihm das mehr sagt, ich glaube sogar Barolo-Fan oder so, die sind nicht polyvalent. Mhm. Die trinken einfach Piemont Wein und sie sind mit dem glücklich. Und ich habe eigentlich gerne so Weinkenner, die sich gefunden haben, egal was sie letzten Endes trinken. Und es geht auch darum, dass du deinen Körper spürst. Weil Bekömmlichkeit ist ein grosser Teil des Genusses. Und es gibt Wein, ich trinke jetzt kein Piemont-Wein, weil da tun wir Knie weh am Schluss. Ah. Oder es haben eine Säure, die mich nicht verträgt. Ja.
Aber wenn du sagst, man findet sich, was heisst denn das? Findet einem den Wein oder findet man den Wein? Wenn du sagst, Leute, die sich gefunden haben, die sind zufrieden. Das ist ja schon fast eine Psychologie. Und was hat jetzt der Wein für einen...
Das gehört eben dazu.
Ja, ich finde es ja wunderbar, das Bild. Ich wollte es nur noch von ihm noch hören, was er mit dem meint. Sich gefunden hat, seinen
Wein. Ich glaube, beim Essen gibt es viel extremere Sachen, wo jemand sagt, ich habe Fisch nicht gern oder das oder Unverträglichkeit.
Das ist ein guter Vergleich.
Ich weiss tief. Und beim Wein treibt einem die Neugier so lange, bis man sich wohlfühlt. Mhm. Paolo Coelho hat es als Resignationsphase beschrieben, dass man glücklich ist mit dem, was man erreicht hat, dann sucht man nicht immer nur andere Weine. Und wie vielen ist es auch eine Budgetfrage?
Ja, ja, klar.
Sie sagen, ja, ich gebe nie mehr als 30 Steine aus für einen Wein. Ja. Sag ich auch nicht. Aber manchmal trinke ich keinen Wein, da habe ich schon 60 Stutz zur Verfügung. Oder? Im Sinn. Oder trinke mal eine Bildung und habe nachher wieder eine Türe. Ja. Ein bisschen Spaß. Ich glaube, das wäre langweilig und linear, wenn jemand immer im gleichen Preisbereich Wein trinkt. Das sind Leute zum Gähnen. Mit denen möchte ich gar keine Flasche teilen.
Haben wir aber, glaube ich, Glück. Elena,
also da ist jetzt gerade 30 Franken, glaube ich, da, wo wir jetzt sind. Das spricht genau dieser Mitte.
Mega fein. Wenn wir einen weiter? Elena schaut schon ganz, ganz fest auf die Rote.
Ja. Mit was dürfen wir anfangen?
Ich tue schnell mein Glas auswaschen. Ja, ich meine ja das Gabelglas, kommen wir vielleicht noch drauf.
Da können wir dann
und
schon
da kann man einfach den Weisswein nehmen. Und ich tue sogar das Wasser trinken, die ich ausgespült habe. Weil, wenn noch ein bisschen Weinreste drin ist, wird das Wasser besser.
Oh, schau jetzt, das machen wir auch.
Jetzt lernen wir doch nach diesen ganzen vielen, welche Sendung machen. Die 32 ist das, René, ist das machen schon? Wir das schon. Und jetzt spüle ich das erste Mal das Glas aus.
Du bist sympathisch, du schenkst gerade selber. Du kannst da gerade weitermachen. Danke viel, ja,
ich schenke ein Mineral. Ein Bordeaux ein, und zwar aus einer Region, wo sehr wahrscheinlich niemand würde vermuten, dass der Gabriel jetzt gerade den Wein empfiehlt. Wir sind nämlich nicht in einem Boyac, also in einem Medoc. Wir sind nicht im Graf. Wir sind nicht in Libourne, weder in Pomerol, nur Saint-Emilion, sondern ich habe einen Wein aus der Blei. Gesucht, ein Lied vis-à-vis von, sagen wir, von Boyac auf dieser Seite von der Gironde. Wir haben ja die Gironde, das ist das Departement 33, Les Girondiens, und aus der Dordogne und aus der Garonne wird in Margaux wird die Gironde und wird einer der mächtigsten Flüsse. Und vis-à-vis haben wir eine Region, wo die Leute eigentlich nicht so wahrnehmen. Man muss auch sagen, da hat man bis vor 20 Jahren als Winzer nur Geld machen, wenn wir möglichst viel produzieren, dann haben wir viel zu verkaufen gehabt. Aber der Qualitätsaspekt war nicht gegeben. Und diese Geschichte jetzt da ist von Dominique Raymond, der dem Vater sein Weingut hat, soll er übernehmen. Er ist in die Önologieschule gegangen, hat aber gesagt, Papa, ich mache Wein, aber das, was du gemacht hast, das hat keine Zukunft. Ich will den besten Wein machen aus dieser Region. Und ich habe den entdeckt damals und gekauft, gerade die ganze Ernte bis auf 1200 Flaschen. Dann habe ich gesagt, die kannst du auch noch haben. Ich habe gesagt, nein, behalte die, das soll dein Stolz sein, dein erster Wein. Du hast etwas gemacht, das die Region noch nie gekannt hat. Und wir haben den im Jahr 2003 haben wir dann empfohlen und das ist gelaufen wie Schmitz Katze und die Leute haben das geliebt. Und das Lustige ist ja, dass das nicht einfach nur Cabernet und Merlot ist, sondern er hat auch Malbec drin. Mhm. Und Malbec ist etwas, wo so ein wie ein Nischenprodukt ist. Und ich habe dann auch gesagt, der Wein ist kräftig, aber man kann ihn gleich jung trinken. Und der Übertitel, und der würde jetzt gerade in die Sommersaison rein passen, ist ein Thriller für jeden Griller. Also wenn du da grillierst, dann mag Alkohol mit ein bisschen rassigen Soßen und mit ein bisschen Fleischkruste und der ist, ich weiß nicht, was er jetzt kostet, aber es ist immer noch unter 30 Franken und ich finde, das ist so ein kompakter, super Wein, wo vielleicht auch denen gefällt, wo nicht nur, wo sagen, ich kann mit Bordeaux nicht anfangen oder ein Bordeaux Beginner Wein und man sagt, ich gehe über das Tür lehnen und wow, das ist spannend, interessiert mich gleich.
Bin ich aber gespannt.
Aber ich wollte noch wissen, warum ist das so schwierig gewesen bis vor 20 Jahren? Das ist ja Luftlinie irgendwie 500 Meter vom Medoc weg.
Also, ja, das ist weißt, es gibt auch
ist ja nichts.
Frauen, die 100 Meter neben der Claudia Schiffer aufgewachsen sind. Und es hat auch nichts genützt.
Sie sind gleich nicht blond.
Das ist jetzt ein gemeiner Vergleich. Das ist wieder so ein blödes Klischee.
Das ist jetzt typisch Jahrgang 2019. Ein sehr kommunikativer Wein, der jung schon viel zum Glas auskommt. Mm. Viel Cassis, Brombeere, ein bisschen schwarze Schocke vielleicht. Und er hat schöne Schultern, er hat eine keche Struktur, so ein bisschen Sand auf der Zunge. Das zeigt, dass das nicht ein Finesse-Wein ist. Weil wenn etwas Finesse hat, wenn ein Premier Grand Cru, dann hast du das Gefühl, du hast ein seidiges Lümpli auf der Zunge, wo du rausziehst. Und da ist es halt ein bisschen gröberer Stoff. Aber das macht ihm ein bisschen zum Burschikosen-Wein. Ich würde sagen, das ist so als Personen beschrieben, ein Bauer mit Brokatweste und goldener Uhr.
Oh,
du siehst den Bauer eben gleich, aber er macht
ein bisschen Gattig. Aber er macht ein bisschen etwas her, genau.
Aber da ist man sprachlos ab diesen Beschreibungen, ab diesen Ausdrücken, die du drauf hast. Unglaublich.
Aber schmeckt er euch auch?
Ja, das ist grossartig.
Habt ihr das Gefühl, es ist zu jung?
Nein.
Oder kann man jetzt verrückt. Mal anschauen, oder?
Als ich es gesehen habe am Anfang, hast du dir gesagt, das ist schon ein bisschen jung, 19. Also ich meine, jetzt sind wir, das ist ja noch nicht mal 4.
Es ist schon mal der Jahrgang, wo so surrounded war, so rund oder so ein bisschen, fast ein bisschen erotisch, anmutig im gewissen Sinn. Und wir haben natürlich heute ganz andere Gerbstoffe als früher, oder? Früher haben wir gesagt, der muss lagern.
Ja.
Und die Schweizer sind ja Leute, die immer wollen, bei jedem Wein fragen, kann man den noch lagern? Die Engländer würden jetzt fragen, wie kann ich nicht trinken? Mhm. Und die Schweizer sagen, kann ich nicht lagern, oder? Mhm. Und da gibt es eine gute Nachricht für alle, die gerne lagern. Man kann also jeden Wein endlos lagern, nur kann man nachher
nicht mehr trinken.
Genau. Das ist das Problem, oder?
Ja gut, wenn man 10'000 Flaschen im Weinkeller hat wie du, kann man das schon sagen.
Ja.
Leute, die nur 50 haben, können sich das nicht leisten.
Ja, es gibt natürlich Weinhändler, die reife Wein anbieten. Also man muss nicht immer alles jung kaufen und auf die Seite legen. Mhm. Man hat auch vielleicht die Keller auch nicht dazu.
Ja. Ja, nicht wie früher, das haben wir
auch schon thematisiert. Man trinkt auch ein bisschen jünger, man sieht es
so ja, ja.
Aber hast du jetzt das Gefühl, Entschuldigung, Elena, jetzt ist das ein 19er. Ich finde ihn schon mega fein, oder? Wird der besser? Und was heisst der besser vielleicht noch? Weil ich finde ihn jetzt schon mega fein.
Ja, ich weiss, mein Vater hat einfach gesagt, das ist das Trinken wie Milch. Ja. Und er hat damit gemeint, wenn etwas alt war und nicht mehr angehängt hat. Oder? Mhm. Aber das sind natürlich Weine, die man zum Essen kann verwenden und es auch ein Sparringpartner sind. Und 19 ist ein bisschen anders. Vielleicht der 16er, der 18er, der 20er Jahrgang, auch sehr grosse, sind vielleicht eher so wie die jetzt noch in der Fruchtphase sind.
Ja.
Vielleicht in 2-3 Jahren sich verschliessen, für 5.
Das haben wir auch schon gelernt, dass sie einschlafen, gell? Und genau, wieder zurückkommen.
In der Reduktionsphase. Ja. Also wir haben jetzt hier eine Fruchtphase, die ist unterschiedlich lang. Da gibt es eine Reduktionsphase. Und dann gibt es die Genussphase, eigentlich, die richtige. Und dann kommt die Oxidationsphase.
Ja, aber das ist ja hure Seich. Also in meinem Alter, ich bin jetzt doch ein bisschen über 60, das reicht ja vielleicht gar nicht mehr. Wenn ich da erst in dieser Phase gesagt habe, bevor er oxidiert, da bin ich ja.
Aber wir haben ja schon herausgefunden, dass wir ja nicht
jetzt muss ich die Bordeaux alle in dieser Fruchtphase trinken. Sind etwas hat
davon? Nein, du kannst jetzt 19er trinken.
Eben jetzt, Prinzip, sage ich ja. Das ist ja jetzt die Fruchtphase.
Du kannst keine 18er und keine 16er. Weil die einfach Kecher sind und
16er ist aber auch kurz,
der 15er. Ein bisschen. Also ich bin natürlich kein Papst, ich bin höchstens ein kleiner Priester im Sachenbordeaux. Aber 15 ist auch gut gewesen, gell? Und jetzt gehen wir doch 22er, das muss jetzt noch sein, Elena, schau mich nicht so strafend an. Aber das ist doch ein Hurentheater jetzt über den 22er, oder? Bestweise seit 1948 oder was? Sag du etwas dazu. Glaube, ist das Marketing oder kann das sein?
Also 22 hat wieder einmal alles gestimmt, von der Sonnenzeit, rein vom Regen im richtigen Moment. Und sagen wir, am Tag ist es noch hell gewesen und es ist Nacht dunkel.
Nein, alles. Echt? Ja, 22 ist das so gewesen? Ja. Unglaubliches Jahr.
Aber es muss einfach, ich habe schon ein paar dürfen degustieren, ich war in Bordeaux, mache es nicht mehr systematisch, aber es ist so eine Plenitude, es ist mundfüllend rund und alles ist... Einfach, man muss, wie eine Frau, die so schön ist, die sich nicht muss schminken muss. Wow. Es ist alles da und es ist everybody's darling. Die Leute werden es lieben. Es ist nur besser zum Jungtrinken wie der 19er. Ja, viele Leute vergleichen es mit dem 82er. Ich eher mit dem 1893er, weil da habe ich keine Erinnerungen, da weiss ich nicht. Da kann man einfach mal etwas sagen. Letztendlich
ist ja da. Man kann dir nicht das Gegenteil beweisen. Ja. Hervorragend.
Ganz genau. Aber es wird sicher publikumsattraktiv sein. Und ich sage nochmal, es gibt Jahrgänge, wo so 8 bis 9 von 10 Leuten sagen, da finde ich jetzt geil.
Mhm.
Und beim 22 sind es vielleicht 11 von 10.
Ja. Und die Parkers und die ganzen Herren da, die werden jubilieren und ihre wie viele Punkte vergeben, was Mensch?
Ja, es stehen natürlich unterschiedliche alle mittlerweile an,
die klar, oder?
Haben keine Punkte mehr, weil es hat so viele grosse Jahrgänge gegeben. Das ist auch einhergehend mit der Klimaerwärmung. Ja. Wenn ich denke, als ich angefangen habe, hast du in 10 Jahren vielleicht 2 gute Jahre gehabt. Mhm. Und heute haben wir in 10 Jahren 2 vielleicht schwierige Jahre, aber nicht schlecht in dem Sinne. Das ist schon ein Advantage, wo vielleicht der Kunde auch sagt, ja nein, jetzt schon wieder ein Jahrhundert, Jahr gegangen. Jetzt können
sie es ist ja langsam langweilig, jetzt trinke ich gleich Kalifornier. Ja.
Aber das Gute ist eigentlich für den Otto Normalverbraucher, das
ist echt im Fahrt,
ja, aber er motiviert ihn.
Solche Jahrgänge, die gehen bis runter. Bis zu den billigen Wein. Das ist das Schöne an dem Ganzen. Ja. Dass nicht nur die Premier Grand Cru und die Luxuswein, sondern dass man Cru Bourgeois kaufen kann. Ja. Ich war immer ein Sackgassengucker. Ich habe immer über 1000 Weine degustiert, ich habe mich für Grand Bourgeois interessiert, ich habe so den Montfolet entdeckt, den wir da auf dem Tisch haben, weil ich einfach wollte, dass Bordeaux auch erschwinglich ist. Bordeaux ist nicht teuer. Bordeaux liefert eine Unmenge an grossartigen Weinen. Sagen wir, es fährt halt eben bei 15 an. Es ist sehr stark bei 20 bis 28 Franken. Da gibt es mega Wert. Und wenn man sich Mühe nimmt, so Sachen für sich zu entdecken, ist Bordeaux nicht teuer. Das ist einfach ein Märchen. Und wie jede Region hat natürlich Bordeaux, wie auch Piemont, wie auch Toskana. Und alle haben gewisse Lokomotiven, die halt Auktionsgranaten sind und weiss was. Das ist auch für das Ansehen von der Region wichtig.
Ich habe das, glaube ich, schon mal gebracht. Ich bin in ganz jungen, naiven Jahren mit meiner Frau, die ja Französin ist, ein Cheval Blanc. Saint-Emilion, oder? Und da sind wir einfach hingefahren. Ein kleines Altöhrling sagt, von Schuch, und wir würden hier gerne den Keller anschauen. Und die haben sich kaputt gelacht. Hast du die Idee, glaube ich, schon müssen, das ist über 25 Jahre her, hast du die Idee schon müssen, irgendwie 2-3 Monate vorher anmelden, oder? Wir sind ziemlich auf die Welt gekommen.
Oder also sind ihr auf die andere Straße
gegangen? Trinkt euch ein Cheval Blanc doch selber.
Das war die Geschichte.
Nein. Ja, und dort haben wir ein ganz kleines Weingütchen entdeckt, das es auch gar nicht mehr gibt. Das hat dir nämlich gefallen. Ganz, ganz kleinste Glaube von Montagne Saint-Emilion haben wir da gefunden.
Ja.
Und das war total schön gewesen. Ja.
Aber René, sag jetzt nochmal, die 10'000 Flaschen.
Das wette ich gerade noch ein
bisschen. Ist
das, ja, bei dir denke.
Bei dir denke. Ist das wirklich wahr? Ist das nicht nur, das erzählt man sich nicht nur. Stimmt das wirklich?
Es
oder sind es noch mehr?
Nein, es ist so, es gibt natürlich auch noch Magnum-Flaschen dort drin. Und Doppelmagnum und Imperial-Flaschen und Balthasar-Flaschen, Nebuchadnezzar-Flaschen und Melchior-Flaschen, das ist ein 18 Liter. Und das zählt bei mir immer als eine Flasche.
Aha.
Ich tue das nicht umrechnen.
Aha, ja, ist alles klar.
Und ich glaube, das teuerste, was ich drin habe, ist die Alarmanlage. Das ist ja separat in der Wohnung.
Das glaube ich dir jetzt gerade, dass jemand zur Hälfte.
doch, das ist separat abgesichert, weil... Es ist natürlich auch versichert und man kennt mich und
dann auch
Haufen Homestories in der Schweiz registriert und so. Ich will eigentlich nicht so Besucher, die sich nicht für mich interessieren, sondern nur für meine Weine.
Vielleicht kannst du ja mal teilen, wenn der doch mal einen einsteigt.
Aber da kommen auch immer wieder neue dazu, nehme ich an, oder?
Nein,
nicht
mehr so nicht viel. Also erstens trinke ich selber nur reife Wein. Bekömmlichkeit ist für mich wichtig. Und klar, es gibt schon ab und zu, aber es gibt so Phasen, wo ich nichts einkaufe und Phasen, wo ich gleich wieder etwas einkaufe. Aber es sind natürlich nicht mehr so gerade kistenweise, sondern...
Nur noch punktuell.
Der Ueli Prager hat mir angeschrieben, Gabriel, ich möchte trotzdem subskribieren. Was würden Sie mir angesichts meines Alters empfehlen?
Ihr habt nie Duzis gemacht?
Nein, wir haben das nie gemacht. Aber wir haben gute Sachen erlebt. Und dann haben wir mal ein Kompliment indirekt gemacht über einen von der Konzernleitung. Da haben wir gesagt, der Prager hat geschrieben, bei Gabriel ist man nie sicher, ob er blufft. Aber falls er blufft, dann blufft er gut.
Das ist
ja, das muss man auch kennen.
Ja, das ist ja so.
Ja, da spielst du Poker?
Nein.
Das wäre aber eine hervorragende Eigenschaft.
Ja, gut, Jassen,
beim Jassen auch, aber alles, beim Poker wird es reicher, oder?
Der schönste Ausgleich zu ein Glas Wein, das ist auch
schön. Machst du den Schieber, oder?
Schieber, Coiffeur, Sidi Barani mit Doppelbart.
Sidi Barani, yes.
Wir sind in der Champions League. Also ich glaube, da bin ich auch besser beim Wein degustieren, beim Jassen.
Ui. Besser als beim Degustieren, ja hoppla du, mit dem hat deine Jasse.
Ja, das ist eben,
das
Degustieren, das ist ja auch so etwas. Ich bin eigentlich nicht dafür, dass die Leute den Wein degustieren. Ich will, dass die Leute lernen, Wein geniessen. Das ist für mich sehr viel wichtiger. Je älter man wird, muss man mit weniger rauskommen. Und wir haben heute so ein Aufmerksamkeitsdefizit, dass die Leute gar nicht genug Disziplin haben, sich einmal ein bisschen zu konzentrieren. Und ich sage immer, das Chateau d'Yquem, wow, eins im Leben Chateau d'Yquem trinken, dann gibst du ihm ein Glas und sie schaffen es nicht einmal, das Glas konzentriertes Trinken. Oder ich bin an einer Raritätendegel und irgendwie erzählt einer, dass er eine Tochter war, der andere von einem Restaurant in Paris und so. Und sie sind so lang gefahren und haben sie in Flüger haben ein Hotel gebucht für eine Degustation und können nicht einmal ein paar Minuten ruhig sein und die Wein schätzen, die ich im Keller hatte und jetzt einen Korken und parat machen. Schade.
Ja, weil es halt Trophäen sind. Wir haben doch das schon gehört beim Burgund, oder? Wie da die Weine auf China gehen, auf Indien, und die stehen irgendwo auf so einem Schmine-Sims. Wie man die Rolex am Handgelenk hat, hat man dann halt den teuren Pinot auf dem Schmine.
Trophäen.
Und es geht gar nicht mehr darum, den zu geniessen.
Das ist der Exhibitionismus. Aber die anderen kommen immerhin an ein Wein und
ja, gut, das ist wahr. Und zahlen, aber
schade. Diese Woche hat jemand einen Coup gegessen mit der Frau auf der Terrasse im Leu, jetzt erst einmal. Und ich dachte, gibt es denn noch? Die haben einfach das im Affekt, Löffel um Löffel, da geht die nie hin, der Gut bleibt auf dem Tisch, da hat er kein Bein. Man könnte ein bisschen langsamer essen, mal den Löffel wieder ablegen, ein bisschen Säppbeere essen, Säppbeere geniessen, die Wanne gelassen. So. Einfach, die Aufmerksamkeit ist auch eine Wertschätzung.
Zeit hat dafür, ja.
Es ist
genau.
Nicht selbstverständlich, dass wir essen können, was wir wollen und trinken, was wir wollen. Das ist einfach so schade.
Super, jetzt kommt man da ganz zu rennen. Es ist völlig, ich bin so bei dir. Komm, à la vie, santé.
Ja, hey, danke.
Hallo.
Nein. Wir sind immer noch beim Chateau Montfort, 2019, aus der Blei. Und ich sehe,
willst du noch mal ein bisschen oder willst du den nächsten?
Meine Interviewpartner völlig begeistert sind. Und zu Recht, muss ich sagen. Und es würde mich freuen, wenn wenigstens ihr zwei würdet sagen, der Gabriel ist da gewesen, der Wein ist so super gewesen, ich habe den nachher gekauft.
Also Kinder, ich habe jetzt gerade den Moffale fotografiert, dass ich, sonst vergesse ich es nämlich wieder mit meinem
schmeckt
schon leicht angesüffelten Hirn.
Und der Sand auf der Zunge,
den
du erwähnt hast ganz am Anfang, das ist wirklich aber sehr, sehr angenehm.
Das ist so eine etwas aufrauende Textur, ein Korn, kann man dem auch sagen. Und das ist ziemlich einhergehend, vielleicht mit einem Hufsteak oder mit einem Gotelett. Das ist eine ähnliche Textur. Also ich kann mir vorstellen, dass das super gut passt. Aber da reden wir jetzt natürlich von Kräuterbutter. Weißt du, jetzt sind wir in Chile. Mm. Und jetzt müssen wir eigentlich über eine Chimichurri-Sauce reden, wo der zu dem Dom Maximiano passt, den wir jetzt hier eingeschenkt haben. Chile 2012, Erasuris.
Hure schöne Etikette. Sieht aus wie so ein Plakat von einer italienischen Oper.
Und ich sehe, du hast 2012, da haben wir bei Gersch kürzlich können aus der Reserve rauskaufen. Das ist natürlich extrem schön für Leute, die nicht bereit sind, wie immer auf die Seite zu legen, oder?
Also, wo man jetzt trinken
kann. Wo man jetzt kann trinken kann. Du kannst jeden Wein trinken. Er macht einfach nicht immer gleich viel Genuss. Das ist das Problem.
Wobei, da ist doch irgendein Bier drin. Komm.
Ja, ich kann das jetzt schon sagen. Ich habe vorher Blackcurrant-Pastille gegessen, von Gretes-Pastille. Und das ist genau das da drinnen. Aber es schwingt.
Das ist jetzt ein Witz, oder?
Nein.
So die.
Ich habe die immer. Ich trainiere den Cabernet Sauvignon so bei mir an einer Deko. Das tut einem beruhigen, den Hals. Echt? Und das sind dann die Schwarzen, weißt du?
Ja.
Es gibt ja aber auch Red Currant. Das ist dann mit roten Johannisbeeren. Aber da haben wir
das schwarze sind schwarze Johannisbeeren, ja, tatsächlich.
Ja. Krise, auch ein bisschen Schocke. Aber wenn du es schmeckst, hast du so ein Gemisch von Kräutern oben, von Katzenminzen, Eukalyptus.
Entschuldigung,
das ist wirklich und das ist genau das, der Wein hat Eukalyptus-Töne. Und das ist absolut wichtig, wenn du einen Wein aus Chile da innen importierst, dann musst du keine Napa-Kopie haben, keine Bordeaux-Kopie. Der soll und muss nach Chile schmecken. Und das macht er. Und das ist, Chile hat ja früher so Galaone gemacht, wie die Italiener, Alkohol eigentlich, zum Saufen. Und haben viel mehr ihren Pisco Sour getrunken. Und dann ist auch ein bisschen die Kultur gekommen, die sie wollten mitmischen mit Spitzenwein von der Welt. Und 1982 hat eigentlich Erasuris angefangen, Barrikenwein zu machen. Es waren noch andere gewesen. Also die Geschichte von sogenannten Elitenwein oder Icon Wines ist relativ jung. Und wir haben dort in Chile Wein, der deutlich über 100 Stutz kostet. Und Dom Maximiano, finde ich, ist genau die gleiche Klasse zum halben Preis oder nur ein Drittel. Den habe ich immer im Keller, der gehört zu mir. Und wenn die Leute mal, im Sommer habe ich das zum Beispiel gerne, zu Grillade. Ich finde das ganz tolle Wein und sehr authentisch. Wenn du das schmeckst, was hast du jetzt? Ist einfach anders. Du sagst, gut, es ist kein Bordeaux, kann kein Bordeaux sein, kann kein Maremma-Wein sein.
Ja, ich könnte es nicht einordnen. Ganz, also eben, wie du beschrieben hast mit der Beere und wahnsinnig fruchtig, ganz etwas anderes, nicht?
Total anders. Ich bin jetzt am Spienzeln, Cabernet Sauvignon, ganz viel, oder? Aber stimmt, völlig anders als der Bordeaux vorhin. Ganz etwas Eigenes.
Aber vor allem, wenn du noch, wenn du einen Maul hast und der Abgang ist ganz fein.
Er ist eben schon in einem höheren Segment, schon ein bisschen Eigenwein. Ich sage nur mal, je feiner die Weine sind, je Premium-Quality, desto eleganter werden sie. Also man sagt bei der Bordeaux Premier Grand Cru Power und Eleganz.
Okay.
Das ist Kunst im Prinzip, das zu vereinen. Power ist einfach, das kommt ja mit Alkohol, aber die Eleganz kommt eben mit der Finesse vom Terroir, mit der Selektion und das finde ich ein genialer Wein.
Ich finde vor allem den Geruch unfassbar. Das ist wirklich wahr. Mit diesen schwarzen Johannisbeeren. Das ist wirklich extrem. Und ich verstand ja wirklich nichts von Wein. Aber
ja, das ist, darfst du nicht immer sagen.
Weißt, oh, weißt, ich verstehe. Aber
Heartbeat. Heartbeat. Robert Mondavi hat gesagt, so to love wine, you have to have an open heart.
Du musst nicht 1000 ja Bücher lesen.
Also, das ist, darum können Elena und ich so über den Wein reden immer.
Das ist ja so, ja.
Und der Experte ordnet das einordnen, aber gell, wirklich, wir machen das Herz auf. Schon, oder?
Ja.
Jetzt gibt es, sage ich euch, vielleicht noch einen Trick, wie man kann maximalen Genuss erreichen kann. Erstens mal schauen wir zuerst die Farbe an. Und die Farbe muss überhaupt nicht schwarz sein. Man macht dadurch eine optische Konversation mit dem Produkt.
Ach, schön.
Dann nimmt man das Glas in die Hand und führt es in die Nähe von der Nase. Mhm. Und nicht den Zinken in die Nase, sondern man nimmt es in die Nähe und dann treibt man das Glas leicht. Und dann tut man den Duft vergrößern, indem dass man die leicht- und schwerflüchtigen Substanzen.
Ich muss das gerade mal prüfen, was du jetzt sagst. Muss ich da
gerade mal schauen? Und dann tut man ganz langsam einatmen, durch die Nase. Langsam. Weil das, der Duft hat eine gewisse Geschwindigkeit und man muss mit dem die Konversation eins zu eins übernehmen. Ich sage jetzt mal als Vergleich eine Zigarre. Wenn du zu schnell ziehst, brennt sie zu fest und wenn du langsam ziehst, löscht sie ab. Also man muss mit dem Produkt einhergehend einen Weg finden, dass man den maximalen Genuss, dann nimmt man nicht wenig ins Maul, sondern man nimmt so einen schönen Schluck ins Maul, drückt mal drauf, zwischen Zunge und Gaumen, dann sieht man die Extraktion, Konzentration. Man kann schon, wie du vorhin gesagt hast, Elena, das Sandige habe ich gut gespürt. Also ein feines Korn oder ein grobes Korn oder eine seidige Komponente so, zeigt eigentlich die Klasse vom Wein. Und dann tun wir den Kopf vorab, als ob man will, den Wein zum Maul auslassen und schlürft. Und dann tun wir die Schichten auseinanderdividieren, wie man eigentlich beim Bucke eine Vergrößerung hat. Die Facetten, ja, mach das mal. Und jetzt siehst du, jetzt wird der retronasale Kanal aktiviert und das geht direkt in die Reichzotten rauf. Du hast zwischen Nase und Gaumen eine dritte Dimension, eine Zwischendimension, wo du kannst Parfüm entlocken. Das ist so, wie wenn eine Frau Stäuber macht, dann macht sie so eine Fläche, ganz breiten Winkel und du tust bei dem Wein all die Schichten auseinanderdividieren und hast nachher verschiedene Serien von fruchtig, ätherisch, balsamisch, medizinal, kräuterartig und weiss nicht was. Das kannst du alles in einem zusammen.
Ja.
Und du kannst mit ganz wenig Wein kannst du so viel erleben, wenn du dir die Mühe nimmst. Und dann kommt noch die letzte Dimension, das ist so ein bisschen die Aura. Von Wein. Das heisst, der Wein löst das Gefühl aus. Der kann Endorphin, Dopamin produzieren, wo dir nachher in die Adern schießt. Es ist ja schließlich an Traubensaft geworden. Ja. Den Kindern, die zu schnurren waren, haben wir Traubenzucker gegeben. Das löst auch etwas aus. Es geht in den Körper. Und du sagst, only wine refreshes some parts other things cannot reach. Also, es sind so viel Emotionen, die man auslösen kann. Und es ist auch ein Glücksgefühl. Das muss man einfach trainieren und sonst verpasst man, das nützt der teuerste Wein nicht, wenn man es falsch macht. Es ist einfach schade.
Aber das ist wahnsinnig, das ist genau das Beispiel, das du erzählt hast mit dem Gup, mit dem Innenschlürfen. Hast du das jetzt gemacht? Hey, der Wein ist immer noch da. Der ist immer noch da beim Hals. Ja. Der ist immer noch da, drauf von einem Schluck. Das ist ja wahnsinnig.
bis in die Schuhe oben, wenn du es richtig machst.
Da unten bin ich noch nicht, ich muss noch mal probieren. Das muss man unbedingt ausprobieren. Mm. Wow. Unglaublich. Auch das mit dem Abgehen, es macht Sinn. Die
Problematik
und wieder durchziehen.
Ist auch heute, wir sehen so eine Reizüberflutung von der Werbung, alles wird in den grössten Tönen angepriesen. Und wir haben heute eigentlich von sich ausgehend undiszipliniert eine Erwartungsinflation. Und der Gusti Brandenberg, ein guter Freund von mir, der leider verstorben ist, hat ein Restaurant in Zug. Und da hat mir einmal gesagt, wenn ein Gast das Restaurant betritt, sollte er etwa so eine Erwartungshaltung haben, dass der Wirt eine reelle Chance hat, das zu übertreffen.
Mhm. Zu übertreffen sogar?
Zu übertreffen. Ah. Und das sage ich heute. Sit back und relax, wenn ihr an einem Wein und Dein sind. Wenn ihr die Erwartungshaltung tief habt, dann habt ihr das Potenzial vom Überraschen oder vom schönen Erleben ist immens. Aber wenn ihr sie hoch habt, dann könnt ihr vielleicht aus Frust gründen, dann den Abend nicht so geniessen. Also sage ich jetzt einfach die anderen, die zuhören, die Erwartungshaltung tief setzen, lasst mal zu, was da kommt, lehret, dass ihr nicht ein Buch lesen oder ein Prospekt vor euch habt, wenn ihr eine Flasche Wein auftönt. Tönt nichts lesen, tönt einfach mal mit dem Wein eine Konversation anfangen und vielleicht sogar allein, bevor die Gäste kommen. Mhm. Ich trinke meine Flasche, die ich daheim trinke, immer allein im Keller. Oder im Büro unten machen wir eine Deko-Notiz und nehmen mir zuerst ganz bewusst Zeit nur für den Wein. Dann kommt das Essen, dann kommt das Gespräch, was hast du erlebt den ganzen Tag. Und so. Also der Wein muss einfach seinen Moment haben.
Aber der braucht eben Selbstvertrauen. Man muss sich auch trauen können wählen, gell? Oder? Weil, ja, wenn du sagst, ein Buch lesen und sagst, ja, aber der Cabernet Sauvignon, der heisst, ja, das ist nicht so, ich habe lieber das und das, dann vertrauen sich die Leute selber nicht mehr. Was du jetzt machst, ist ein Plädoyer für eigenen Mut und Freude haben an seinen eigenen Empfindungen, oder?
Das wäre schön, das, wenn wir das gelungen wären in unserem Interview.
Das finde ich grossartig. Das gefällt mir mega im Fall.
Du müsstest sowieso nebst deinem Weinrentner da sein, einfach dein Wissen den Jungen noch weitergeben.
Ja, unbedingt.
Ich habe ja mal gesagt, ich bin Weinentertainer. Oder?
Ja, das passt.
Ich bin nicht ein Önolog, der da so alles sezierisch mit pH-Wert und Säure und weiss nicht so. Das interessiert eigentlich kein Mensch. Und es ist so wie ein Professor, der super intelligent ist und die Studenten einschlafen. Oder? Mm. Und wir sind ja, wir haben das Product Management gehabt beim ÖPIC und das haben wir damit verstanden, dass wir das, was wir beim Produzenten erleben, via Flasche zum Konsument tragen. Und das mache ich heute noch.
Ja.
Im Prinzip meine Erfahrungen, meine Erlebnisse.
Ja.
Aber ich sage immer, ich kann nicht für andere geniessen.
Nein.
Du musst selber lernen.
Aber du lebst nur, das.
Ich bin eine orale Genusshebamme, kann man sagen. Im Prinzip. Aber ich kann das nicht.
Was? Eine Genusshebamme? Ja. Was ist jetzt das?
Ich tue manchmal den Leuten sagen, was sie hätten können erleben, wenn sie ein bisschen parat gewesen wären.
Und ein bisschen geniessen und auf wunderbar. Sich selber hören und sich selber vertrauen. Wir haben es vorhin schon angesprochen gehabt, wir dürfen die Weine, die du ausgelesen hast, geniessen aus deinem Gabriel-Glas. Wie ist das entstanden? Du hast irgendwo mal erzählt, du hast in der Glasi Hergiswil, glaube ich, in der dritten Sek, bist du mal arbeiten. Das hat dich inspiriert für Glas oder zum Glas machen, aber dort bist du ja noch weit weg von Wein probieren, nehme ich an.
Ich war das erste Mal in Kontakt mit Glasproduktionen. Mm-hmm. Aber ich habe teure Degustationen, die ich immer noch mache. Und ich habe ein Glas gesucht, wo ich mit wenig Menge viel erleben kann. Und dann wollte ich ein neues Glas kaufen für meine Degustationen. Meine Frau sagt immer, ich habe 100 gehabt. Ich habe sicher 80 Gläser verschiedene gehabt. Immer wieder.
Du weißt, Frauen haben immer recht, gell? Darum dann sind es wahrscheinlich gesagt, 120 vielleicht auch.
Ja, genau. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber du hast recht, Elena, das ist ja so.
Frauen haben immer recht.
Aber ich habe dann nämlich ein Wein aufgetan und immer drei Gläser benutzt. Und eins ist immer weitergekommen. Und wenn es dreimal weitergekommen ist, ist sie in die Endrunde gekommen. Oh. Dann habe ich wieder drei neue gelesen und alles andere wieder weggerührt. Und am Schluss habe ich noch ein paar Gläser gehabt, aber es war immer noch kein dabei gewesen. Und dann habe ich mir aber so wie in einem Workshop angeeignet, was will ich denn, was suche ich, was müsste es sein. Und ich habe mal am Morgen um 3:30 bin ich verwacht und habe das Glas gezeichnet, das wir uns jetzt vor uns haben. Und die Eigenschaften, ich tue es jetzt nur schnell sagen, die groben Eigenschaften sind Oberfläche, dort wo der Wein ist, Distanz zu der Nase, die darf nicht zu lang sein und nicht zu kurz, dass der Wein kann strömen kann, und oben die Öffnung. Und die Öffnung habe ich in einer Rose abgeschaut. Wenn eine Rose ganz offen ist, schmeckt sie nach nichts. Wenn sie zu ist, schmeckt sie auch nach nichts. Es gibt irgendwo einfach einen Winkel, wo eine maximale Duftabsorbierung ist. Und das Glas ist ein leicht gewölbt, konisch. Und wenn du das siehst, ist es genau die Verlängerung vom Nasenkanal. Es geht genau, die Strömung geht genau, wenn man es nicht zu nahe...
Wenn man es nicht zu nahe, ja.
Dass das genau, wie man das Mikrofon hat, ja, Nierencharakteristik, ja. Geht so. Und dann hat es noch so eine konische Form gegen innen. Schau mal die Weingläser an, die es in der Welt gibt. 99% sind einfach nicht gut.
Buchig und gehen zu oben,
oder? Gehen gut. Und ja. Schau, er macht jetzt so da, er trölt jetzt.
Bist du viel zu nahe, Gaston?
Nein, Gaston, es ist alles gut, du machst das, was alle machen. Sie drehen
das den Wein. Das gefällt mir im Fall überhaupt nicht, weil ich mache, dass alle jetzt machen.
Nein, die drehen den Wein und das macht der Wein. Wenn du
hast du es nicht zugelassen vorher?
Nein.
Visibel machen, was der Wein macht in einem bauchigen Glas, er bleibt drinnen. Wie der Hamster im Rad, er kann gar nicht absorbieren, es ist physikalisch nicht möglich, und die Leute trüllen wie verrückt.
Und dass der Sauerstoff dazukommt?
Nein, das braucht alles nicht. Ich habe gesagt, nicht. Man muss das Glas leicht drehen.
Ja, das mache ich dann ja auch, aber am Schluss.
Jetzt kommt etwas ganz Wesentliches dazu. Wenn du so drehst, weißt du, wenn ein Ding, du wirst nervös.
Jetzt kommen die Leute ein Bild über, wie wenn da so ein hyperaktives Rumpelstilzchen...
Ja, also so ist es aber. Das ist nicht nur ein Bild.
Du
so
bist repräsentativ.
Du
Mike,
bist,
sag etwas.
Du bist repräsentativ. Aber was macht man so? Du musst mal schauen, was das ist. Das ist hypernervös. Das überträgt sich auf den ganzen Körper. Und Genuss ist bei 65 bis 70 Herzrhythmus. Und alles andere prallt ab. Und du willst, dass der Wein ausgeglichen ist, musst du auch ausgeglichen sein.
Also meine Herzfrequenz sagt, meine Apple Watch ist bei 67.
Eben, das kann er auch noch. Er kann Apple Watch ist halt typisch.
Ja, du bist gut, dann gilt es. Nein, aber sagen wir, das Glas ist einfach der Rolls-Royce von der Universalgläser. Und es gibt viele bessere Gläser, sehr wahrscheinlich. Du musst es dann einfach in dem Moment haben und du musst wissen, welches. Aber der Mensch ist ein gewohntes Tier. Er hat ein Auto, das er gerne hat, meistens einfach einen Partner. Er geht gerne in die Ferien. Und dann fühlt er sich wohl, wenn er ein Glas hat, wo er das Gefühl hat, da kommt jeder Wein optimal zur Geltung. Und das war die Idee gewesen, letzten Endes. Mittlerweile sind wir da in 45 Ländern und alle drei Wochen machen wir 100'000 Stück von dem. Also es ist eine gigantische Sache daraus.
Unglaublich, von wegen
Weinrentner. Aus einer Rentner. Idee von Gabriel.
Ja, ne? Du zeichnet hast du morgen um 3:30, ja, genau. Von wegen Weinrentner, oder?
Ja, ich habe mich schon gefragt, wenn ich das um 2:30 zeichne, was es
nicht stell dir mal vor, probier es mal.
Ob das alles Geld ja. Ich finde es toll und die Leute machen mir ein SMS irgendwie von Australien, der Pampas leckt mir in deine Gläser oder von einer Alp irgendwo
im Neigental.
Ja. Das macht, muss sagen, das ist so am Schluss von meinem Berufsleben dazugekommen. Und ich bin sehr glücklich, dass vielleicht die Leute dadurch mehr können erleben können, statt dass sie einfach irgendein komisches Glas sind, dass sie sensibilisiert worden sind, dass eben das auch wichtig ist. Und wir dürfen eines nicht vergessen, die Winzer machen heute so viel. So viel für maximale Qualität in die Flasche zu bringen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Kunden, der einfach eine brutale Erwartungshaltung hat. Mhm. Und zwischen dem, was der Winzer kann und was der Konsument will, ist ein Glas. Und wenn das Glas nicht ganz viel kann erfüllen kann, von dem, was möglich wäre, dann haben wir einfach einen Verlust.
Geht das Delta, ganz viel verloren.
Das Vakuum, ja. Geht einen grossen Teil von dieser Genialität zu löten, dank dem genialen Gabriel Glas.
Hast du das gehört?
Es ist eigentlich der Grund, jetzt, dass man ganz viel machen muss. Man muss einen Knoll kaufen, einen Montfolet, Dom Maximiano, das sind Gabriel seine Lieblingsweine. Ich durfte ja die auslesen.
Ja, und das Gabriel-Glas, oder zwei, vielleicht sind in so einem Karton sind zwei drin, oder? Da kann man es geniessen.
Das wäre jetzt noch schön, aber ich glaube, wir sind ja auch Weinhandlung möglich. Ich sage manchmal mir noch, obwohl ich schon lange nicht mehr dabei ist, es ist so eine schöne Zeit und ich bin möglich auch für unglaublich vieles dankbar.
Das merkt man dir aber auch und das hört man auch.
Mega.
Und eben das Glas dazu für alles. Es ist ideal, aber das macht dich ja auch aus, die Bodenständigkeit überhaupt nicht abgehoben. Wir haben es am Anfang erwähnt, du hast diverse Titel, x Titel. Du bezeichnest dich selber jetzt als Weinrentner. Ja,
das
die
ist natürlich eine masslose Untertreibung, Entschuldigung. Und er macht es extra, aber wie sieht
er
es an?
Nein, er macht es nicht extra.
Natürlich. Nein. Er weiß schon, was er kann.
Ja, eben.
Und jetzt macht er
ja, sich aber er ist anderen eben
zum
auch.
Zum Rentner.
Und darum auch schön. Kennen. Einfach ein Glas, das man brauchen kann, einfach
nicht
für alles.
Rühmen, weißt, nicht für Rühmen, weisst du, nicht für Rühmen. Adolf Ogi hat mal gesagt, du bist nicht so gut, so schlecht wie dein Ruf, aber auch nicht so gut wie dein Nachruf.
Wunderschönes Schlusswort mega. Eigentlich, oder?
Ja.
Aber dürfen wir dich wieder einladen, René Gabriel?
Du, ja, ich habe noch ganz einen Haufen Lieblingswein. Also
das kann ich mir vorstellen.
Gut.
Es ist wirklich die Liebe zum Wein, wo mich immer getragen hat. Und das ist auch wunderschön, wenn man in einem Metier darf aktiv sein darf, wo man eigentlich auch... Ja, Tender Loving Care, hat der Ueli Prager gesagt. Das ist vielleicht der Abschluss.
Tender Loving Care.
Liebe und Sorgfalt mit dem Produkt, wo man den Lebensunterhalt damit verdient.
Schön. Hey. Und wir hoffen, du hast noch ganz lange Freude. Und eben, wir Rentner, okay, aber wir freuen uns, wenn du wieder kommst.
Ja, vielleicht machen wir wieder mal eine Runde. Haben wir nicht schon alles gesagt?
Nein.
Oder hast du das
Gefühl,
ich habe noch ganz viel nicht gesagt?
Ja, wir können noch weitermachen. Und okay. Hören dir noch sehr gern sehr viel mal zu.
Vielen herzlichen Dank. Für das Gespräch. Super gewesen. Ja.
Danke vielmals. I'm impressed. Ich bin schon fast sprachlos.
Wir können gar nicht mehr sagen.
Nein.
Also stoßen wir nochmal an.
Warte. Ich muss aber noch ein Schlückchen von dem Moffolet. Das ist nämlich heute mein Liebling vom
Jetzt Abend. Hast du aber das Glas fast gefüllt.
Ja, was echt? Das ist ein Fingerbreit. Das sehen wir also für alle, die zulassen, das ist schwer ein Übertreiben. Okay.
Darum hebt er auch die Nase rein, weißt du?
Sante.
Prost, bis zum nächsten Mal. Bye. Vielen Dank.
Ciao.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Sante, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.